Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Was brauchen Innenstädte, damit sie sich wirklich weiterentwickeln? Diese Frage beschäftigt Marktforschungs- und Beratungsunternehmen. Sie liefern Analysen, entwickeln Konzepte und geben konkrete Empfehlungen an die Hand. Sie zeigen auf, welche Nutzungsmixe funktionieren können, welche Frequenztreiber wirken und wo struktureller Handlungsbedarf besteht. Das schafft eine starke Basis. Und trotzdem bleibt zwischen einer guten Empfehlung und ihrer tatsächlichen Umsetzung oft eine ganz eigene Welt. Denn in der Praxis verhandelt man nicht mit Datenpunkten, sondern mit Menschen, Eigentümern, Verwaltungen und Förderlogiken, die alle ihren eigenen Rhythmus haben.
Genau dieser Übergang steht heute im Mittelpunkt. Der Schritt von der Analyse in die Praxis. Alexander Wessling hat bei einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kommunen beraten, Innenstadtprojekte begleitet und Tools wie das Leanne-Projekt zum Leerstandsmanagement mitentwickelt. Seit September, Oktober 2025 sitzt er selbst auf der anderen Seite als City Manager bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn.
Dort baut er Netzwerke, Dialogformate und Strukturen auf in einer Stadt, die diese Rolle gerade neu definiert. Denn zwischen Konzept und Umsetzung stehen Eigentümer, die mal schwer erreichbar sind, Förderprogramme, ohne die manche Strukturen gar nicht erst entstehen können, und Verwaltungsprozesse, die ihren eigenen Takt haben. Die Kaiserpassage, das Maximilian Center, der ehemalige Karstadt in der Poststraße, das sind keine abstrakten Fallstudien, sondern der Alltag eines City Managers. Alexander Wessling hat also beide Seiten erlebt. Die Vogelperspektive des Analysten und den Alltag des kommunalen City Managers. Und genau das macht seine Perspektive so spannend. Denn er weiß, was in der Theorie zwar gut klingt, aber auch, wo es in der Realität hakt.
Jetzt inzwischen, genau. Alexander Wessling hat Geografie studiert, war dann beim IFH Köln tätig und bringt nun genau dieses Wissen in die kommunale Praxis der Stadt Bonn mit ein. Was er dort vorfindet, wie ihm das gelingt und wo selbst der beste theoretische Rahmen an seine Grenzen stößt, darüber sprechen wir heute.
Wir wollen von ihm wissen, was sich verändert, wenn man selbst im Rathaus sitzt, welche Hebel ein City Manager wirklich an der Hand hat, wo Theorie und Praxis auseinandergehen und was Bonn konkret tut, um die Innenstadt weiterzuentwickeln.
Hi Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Sonja, hallo Julian. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, danke, dass du hergekommen bist zu uns nach Köln. Alex, bevor wir ins Thema einsteigen, was bedeutet Innenstadt denn für dich persönlich? Warum Innenstadt?
Ja, warum Innenstadt? Für mich persönlich ist die Innenstadt immer noch ein Ort des Verweilens, wo man gerne sich mit Freunden trifft, wo man einkaufen geht. Und genau das ist es für mich halt, ein Ort, der mehrere Funktionen hat. Und ich persönlich gehe immer noch gerne in die Innenstädte shoppen, gerade was das Thema Klamotten, Schuhe anbetrifft, weil ich dort eben Sachen anprobieren kann. Ich habe die Beratung vor Ort und das macht es eben aus.
Jetzt hast du ja, du wohnst in Köln und arbeitest in Bonn. Welche Innenstadt tut's dir denn mehr an, die Kölner oder die Bonner?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage am Anfang.
Du musst sie auch nicht beantworten.
Sie hat beide so die Vorteile. Bonn ist eine sehr fußgängerfreundliche Stadt. Man hat eine riesige Fußgängerzone, wo man alles erreichen kann. Und das macht es eben aus. Und in Köln, da ist es etwas langgezogener, aber man hat eben auch gerade so das Thema Pop-up-Stores und neue Stores, die vielleicht in eine Mittelstadt wie Bonn nicht direkt ziehen, woran wir auch arbeiten wollen. Aber genau das ist eben das, was Köln als Großstadt dann auch ausmacht.
Du bist als City Manager jetzt bei der Stadt Bonn. Beschreib doch mal ganz zum Einstieg nochmal den Alltag. Ich meine, wir haben ja jetzt schon sehr viele Podcast-Folgen, warum Innenstadt gemacht, haben viele Facetten auch schon gehört. Beschreib nochmal aus deiner Sicht, was du jetzt so in den ersten Monaten anpacken musstest, anpacken wolltest, was konkret den Alltag eines City-Managers prägt.
Ja, sehr gerne. So einen gewissen Alltag, den gibt es tatsächlich gar nicht, weil fast jeder Tag anders ist und oftmals man auch mal am Morgen gar nicht weiß, wie der Tag endet. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir vor allem eben schauen wollen, dass wir die Strukturen mit eben verschiedenen Stakeholdern in Anschwung bringen wollen. Das heißt, Netzwerke schaffen, Netzwerke neu ausbauen, wo es vielleicht in den letzten Jahren auch gewisse Punkte gab, wo man nicht so gerne mit der Stadt drüber gesprochen hat. Und das ist eben so die Hauptaufgabe, die ich bei mir sehe, dass man eben wieder in diesen Dialog kommt. Und dann natürlich auch das Thema Leerstand angeht. Das ist eins, was viele Städte in Deutschland betrifft. Das ist halt der Wandel der Zeit. Und dahingehend besteht der Alltag darin, da zu schauen, was kann man in Angriff nehmen, um eben diese Leerstände auch zu reduzieren und die Attraktivität der Innenstadt beizubehalten.
Ich glaube, alles Themen, auf die wir gleich noch im Detail eingehen, aber das nochmal als Einstieg, glaube ich, ganz gut. Und dann gehen wir vielleicht nochmal in die Theorie, weil die Folge heißt ja von der Theorie in die Praxis.
Ja, was hat dich denn bewogen, von der Theorie in die Praxis zu wechseln?
Ja, tatsächlich das Thema Praxis. Ich hatte auch viel Spaß in meiner alten Arbeit. Da haben wir viele Konzepte eben geschrieben für Innenstädte, waren dort auch mit den Wirtschaftsförderungen, Stadtmarketinggesellschaften im Dialog. Aber es war halt immer das, dass man Konzepte geschrieben hat, man hat diese übergeben und dann war man raus. Man hat dann vielleicht nochmal im Nachgang erfahren, wurde das Ganze umgesetzt oder eben nicht. Und mir war es dann ein Anliegen, selber auch ins Doing zu kommen und tatsächlich die praktische Arbeit auch durchzuführen. Und das war dann ein Grund, weshalb ich mich dazu entschieden habe, nach Bonn zu gehen und dort als City Manager zu arbeiten.
Jetzt ist das ja noch relativ frisch. Das heißt, wenn wir uns in 2 Jahren nochmal unterhalten würden, dann hättest du wahrscheinlich noch eine ganz andere Perspektive. Aber jetzt dein allererster Eindruck, hast du schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, wo du früher gesagt hättest, mach das so und jetzt ein Aha-Erlebnis hattest, wo du weißt, okay.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich immer so, man hört viel, wenn man zur Kommune geht, dass vieles langsamer läuft und man will das vielleicht auch gar nicht so wahrhaben als Theoretiker, weil man eben schön diese Konzepte schreibt und sagt, ihr müsst doch einfach nur das und das machen. Und jetzt in der Praxis merkt man natürlich, dass viele Dinge langsamer ablaufen, was viele vielfältige Gründe hat. Das sind zum einen rechtliche Themen, zum anderen muss man aber auch sich viel innerhalb der Stadt mit anderen Ämtern abstimmen. Und das ist vielleicht auch, oder war mir zumindest in der Theorie nie so bewusst. Und da merkt man halt, dass das Thema als City Manager oder bei der Stadt zu arbeiten doch sehr, sehr vielfältig ist und man dort eben auch jetzt viel besser nachvollziehen kann, warum Dinge langsamer ablaufen als vielleicht gewollt. Ja.
Hast du da ein Praxisbeispiel? Also irgendwas, wo du gesagt hast, so boah, das machen wir jetzt in Bonn und dann festgestellt hast, so einfach ist es gar nicht.
Ja, ein ganz spannendes Beispiel ist, wir haben eine größere Baustelle bei uns in der Brüdergasse. Das ist eine kleine Gasse, die von dem Marktplatz abgeht. Und dort sind eben auch vielfältige Handels- und Gastronomie-Geschäfte. Und wir wollten eben diese unterstützen und schauen, was können wir da machen. Und jetzt hatten wir überlegt, uns einen Banner zu entwickeln und dieses entlang des Marktes als Eingangsportal in die Brüdergasse zu hängen. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, dass wir in Bonn auch eine Werbe- und Gestaltungssatzung haben und dass diese eben auch solche Dinge mit beinhaltet. Und da gab es dann doch auch nochmal Abstimmungsbedarfe mit anderen Ämtern. Letztendlich sind wir jetzt aber bald so weit, dass wir eben das Banner dann auch aufhängen können und so eben die Händlerschaft vor Ort auch unterstützen können.
Haben dir da die Kollegen und Kolleginnen vielleicht auch so ein bisschen berichtet, dass es jetzt vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist, auch schon wesentlich leichter vermeintlich ist als vor ein paar Jahren? Also das haben wir nämlich immer so mitgenommen, dass wir sagen, okay, seit Covid ist halt insgesamt mehr Interesse oder mehr Zusammenarbeit bezüglich der Innenstädte möglich und auf die Struktur kommen wir ja gleich vielleicht noch in der Stadt Bonn, aber da hat man ja vielleicht mehr Mitstreiter und dass man dann auch irgendwie mal fünfe gerade sein lässt, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Auch innerhalb der Stadt, da hat man oder merke ich, dass die Zusammenarbeit auch mit anderen Ämtern wirklich gut klappt. Wir sind vor allem viel mit dem Stadtplanungsamt in Kontakt und haben dort regelmäßige Austausche und man merkt vielleicht auch so diesen demografischen Wandel, der sich auch bei einer Stadt vollzieht. Wir haben viele jüngere Kolleginnen und Kollegen und da merkt man auch, dass diese vielleicht noch eine andere Mentalität haben als vielleicht die älteren Kollegen, die schon 30, 40 Jahre teilweise bei der Stadt arbeiten und dementsprechend da auch so ein bisschen koordiniert sind, was so über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Aber klar, die Covid-Pandemie hat da zum einen mit Sicherheit auch beigetragen zu, aber auch insgesamt der Wandel.
Mhm. Ja. Wie würdest du insgesamt die Strukturen der Stadt Bonn beschreiben, so wenn du jetzt noch beim IFH wärst, was wäre da noch so ein Wünsch dir was? Also wir haben ja das Innenstadtmanagement, da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, wie das bei der Stadt Bonn eingerichtet ist.
Ja, also was natürlich ein Riesenunterschied ist von einem Unternehmen, was 50 Mitarbeitende hat, wo jeder jeden kennt, wo man per Du ist, zu einem Unternehmen zu wechseln oder einer Kommune zu wechseln mit mehreren tausend Mitarbeitern, dass man eben nicht direkt diesen Kontakt zu allen hat, dass man sich dort erstmal auch durcharbeiten muss, erfragen muss, wer ist denn für diese und jene Sache zuständig. Das sind Unterschiede, wo ich mir vielleicht auch noch erhoffe oder wo es vielleicht auch noch Potenzial gibt, wo man innerhalb der Kommune gucken kann, dass es da weitere Hilfsmittel gibt. Gerade das Thema KI in Kommunen wird auch in Bonn vorangetrieben. Und das sind so Themen, die hat man halt in einem kleinen Unternehmen nicht. Da fragt man halt den Kollegen, wenn man etwas nicht weiß und der kann einem weiterhelfen. Und hier ist es tatsächlich so, dass man sich erstmal durchfragen muss, um dann zu schauen, wer ist der richtige oder die richtige Ansprechpartnerin.
Grundsätzlich steht aber Bonn ja, was die Innenstadtstruktur, also jetzt die Innenstadtstruktur und die Vitalität und sowas angeht, ja ganz gut da, ne, im Deutschlandvergleich. Also natürlich haben sie die gleichen Probleme wie jede andere Stadt, aber so für die Größe im Vergleich zu anderen Städten der Größe funktioniert es ja ganz gut, auch wenn viele AnwohnerInnen das ein bisschen anders kommunizieren oder viele Handelstreibende dort, ne?
Ja, genau. Also wir haben laut einer aktuellen Erhebung des Einzelhandelsverbandes etwa 11% Leerstand in der Innenstadt. Wir hatten im letzten Jahr selber eine Analyse durchgeführt, wo wir auf 10,4% Leerstand gekommen sind. Also das hat sich so ungefähr bei 10-11% gehalten. Man muss dann auch immer unterscheiden, was ist struktureller Leerstand, was sind kurzfristige Leerstände. Ja. Und da gibt es natürlich auch nochmal Riesenunterschiede. Aber insgesamt können wir sagen, ja, die Bonner Innenstadt ist immer noch eine sehr vielfältige. Wir haben Gott sei Dank immer noch auch einen sehr großen Anteil an inhabergeführtem Einzelhandel und nicht nur Filialisten, was für die Innenstadt natürlich spricht, weil wir dort eben dann auch uns nochmal hervorheben können gegenüber anderen Städten. Und Julian, du hast es eben auch erfragt, das Innenstadtmanagement, ein sehr wichtiger Part für uns auch, das ist ein externes Beratungsbüro, die im Auftrag der Stadt arbeiten, über Fördermittel finanziert und die sind so ein bisschen auch die Schnittstelle zwischen quasi den Geschäften oder dem Unternehmertum und eben der Stadt und helfen uns natürlich auch sehr, sehr weiter bei Projekten, führen selber Gespräche mit sehr, sehr vielen Einzelhändlern, wo es gerade irgendwie Probleme gibt, spiegeln uns das wieder und das macht natürlich auch uns die Arbeit oder mir vor allem die Arbeit einfacher, der ja dann als einzelne Person für nicht nur die Innenstadt, sondern auch noch drei Stadtbezirke verantwortlich ist und dementsprechend da auch einiges auf dem Schreibtisch liegen hat.
Wie lange läuft das mit dem Innenstadtmanagement und der Förderung?
Das ist gestartet über ein Programm ZITZ, Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, und ist jetzt mittlerweile weitergeführt worden über die Städtebauförderung. Wir sind auch aktuell dabei, den Antrag zu stellen, dass es über 2027 hinaus weitergeht. Und dementsprechend hoffen wir da auch weiterhin Unterstützung zu bekommen.
Okay, sonst würde das ja auf deinem Schreibtisch landen, wahrscheinlich.
Genau, genau.
Du warst ja auch Teil des Leanne-Projekts und jetzt Frage, wie verändert sich denn der Blick auf so ein Tool, wenn man plötzlich selbst derjenige ist, der es einführen soll und nicht mehr derjenige, der es in Anführungsstrichen nur empfiehlt?
Ja, tatsächlich auch sehr spannend, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja ein wichtiges Tool, das muss man der Stadt eigentlich nicht wirklich noch schmackhaft machen, wenn man selbst damit schon gearbeitet hat. Aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch schauen müssen, wie kriegen wir das Ganze finanziell zum einen gestemmt, aber wie sind auch die Ressourcen, die wir darauf verwenden können. Ich habe es ja schon erwähnt, ich als quasi One-Man-Show müsste dann schauen, wie kriegen wir auch potenziell Makler, Eigentümer dazu bewogen, dass die uns unterstützen, indem sie, wenn sie merken, sie haben demnächst einen Leerstand, diesen eben auch eigenständig eintragen. Und dort haben wir jetzt auch zunächst mal einen Dialog mit den wichtigsten Stakeholdern aus der Immobilienmaklerschaft und der Eigentümerschaft, wo wir das Thema Leanne vorstellen möchten. Und dann wollen wir eben schauen, kriegen wir das Ganze umgesetzt und hoffen uns dadurch natürlich auch, dass wir eben wegkommen von diesen Excel-Tabellen, die ja doch auch mit sehr viel Aufwand betrieben werden müssen, hin zu einem digitalen Tool.
Aber die gibt es, die Excel-Tabelle.
Die Excel-Tabelle gibt es, genau. Ich hatte ja eben erwähnt, wir haben im letzten Jahr...
Die Daten sind da.
Im letzten Jahr eine...
Oh Gott, jetzt bin ich hier an den Tisch gestoßen. Der ist ein bisschen wackelig. Sorry.
Ihr hattet im letzten Jahr?
Genau, wir hatten im letzten Jahr erwähnt, dass wir eine Analyse durchgeführt haben für die Innenstadt. Und da haben wir natürlich auch auf die klassische Excel-Tabelle zurückgegriffen und konnten daraus eben auch einzelne Segmente uns anschauen. Aber ein digitales Tool macht das natürlich viel einfacher und schneller.
Naja, sollen wir vielleicht nochmal kurz einen Exkurs machen? Wir hatten ja schon eine Folge explizit über Leanne.
Ja, die verlinken wir euch natürlich.
Genau, und dass wir nochmal kurz sagen, okay, das bedeutet ja wirklich eine Änderung der Arbeitsweise bei vielen Stellen und es soll darum gehen, dass Leerstand gar nicht erst entsteht, dass man alles, also was steht in der Excel-Liste heute, vielleicht mal so rumgefragt.
Genau, also vielleicht vorab, Leanne steht ja für Leerstand und Ansiedlung und das Thema Leerstand ist das eine, aber ich glaube, das viel Wichtigere ist eben das Thema Ansiedlung, dass wir eben nicht nur schauen, wo haben wir Leerstände, sondern auf der anderen Seite eben natürlich auch ansiedlungswillige Unternehmen haben und wir über eine Matching-Funktion eben schauen können, welches Unternehmen passt zu welchem leerstehenden Ladenlokal. Und das eben ist das Entscheidende, dass wir darüber dann der Maklerschaft und den Eigentümern auch Empfehlungen geben können. Und wir als Stadt eben auch so ein bisschen Mitspracherecht haben, was passt denn überhaupt von der Attraktivität her in die Stadt? Wir wollen natürlich schauen, dass wir eine vielfältige Innenstadt aufweisen können. Und da hilft so ein Tool natürlich auch weiter. Mhm.
Wir haben es gerade in der Anmoderation schon angesprochen, ein paar weitere Praxisbeispiele. Die Kaiserpassage. Da gab es einen neuen Eigentümer, der sich aber nicht zurückgemeldet hat, richtig?
Genau.
Magst du mal davon erzählen, wo man da in der Praxis dann an seine Grenzen
genau,
gerät?
Genau, das war quasi schon längere Zeit, stand diese Immobilie zum Verkauf und es war nie ganz sicher, wer wird denn jetzt der neue Eigentümer? Und wie das manchmal so ist, erfahren wir sowas dann auch aus der Presse, haben uns dann natürlich auch direkt bei dem neuen Eigentümer gemeldet. Und da war es eben so, dass auf mehrmaligen E-Mail-Kontakt bisher keine Rückmeldung kam. Uns ist es natürlich auch sehr wichtig, man muss vielleicht zum Hintergrund sagen, die Kaiserpassage ist eine sehr große Einkaufspassage am Eingang der Stadt, auch gelegen zum Kaiserplatz, der auch in den letzten Jahren nicht gerade im besten Licht dasteht, weil dort sich vor allem Szene, Obdachlose trifft. Und wir eben da auch schauen wollen, dass wir das Ganze insgesamt aufwerten und die Kaiserpassage dort auch ein wichtiger Impulsgeber ist. Und wir erhoffen uns natürlich, dass wir jetzt noch mit dem Eigentümer auch ins Gespräch kommen, dass wir seine Pläne erfahren, dass wir vielleicht auch erläutern können, was denn eventuelle Pläne der Stadt sind und wir da einen gemeinsamen Nenner finden, um eben zu schauen, dass wir die Gesamtattraktivität dann auch für diesen Bereich der Innenstadt eben auch als Einfallstor noch besser gestalten können.
Das ist natürlich schwierig, ne, da irgendwie was anzugehen, wenn man keinen Ansprechpartner hat. Jetzt mal, es gibt aber wahrscheinlich auch Eigentümer, die erreichst du zwar und die sagen so, ist mir doch egal. ich mache mein eigenes Ding, ist ja meine Immobilie, oder?
Ja, klar, das gibt's auch. Aber da ist eben das Thema wichtig, dass wir weiter in die Kommunikation gehen, dass wir eben sowas wie immobilienwirtschaftliche Dialoge einführen, wo wir eben alle an einen Tisch holen wollen. Und eventuell kriegt man dann auch über die Gesamtheit hin, dass dieser Einzelne, der sich vielleicht bisher gewehrt hat, eben dann auch merkt, okay, jetzt bin ich der Einzige, der hier so ein bisschen Stimmung dagegen macht. Vielleicht sollte ich doch mal an einem Treffen teilnehmen, ja, und dann eben auch schauen. Auch die Eigentümer haben es immer schwieriger in der heutigen Zeit. Man sieht das, wir haben auch jedes Jahr einen Mietspiegelmarkt, den wir uns anschauen, und da ist eben auch über die letzten Jahre der Mietpreis gefallen. Und das merken die Eigentümer, und dementsprechend müssen sie da auch handeln.
Mhm. Ist ja oft so, wenn ein paar Leute anfangen, dann zieht es auch die anderen mit, ne?
Das ist halt so ein Prozess, glaube ich, der auch seit Covid stark zugenommen hat, dass man nicht mehr die Immobilie nur als Einzelnes sieht, sondern es ist Teil eines Gesamtkonstrukts, und wenn die Stadt da hilft, wo sie kann, sich aber nicht zu viel einmischt, damit der Eigentümer natürlich das letzte Wort hat, aber dass man das als Hilfe auch annimmt, ein ganz guter Punkt ist.
Du hast uns ja noch zwei weitere Praxisbeispiele mitgebracht. Das zweite ist die Maximilianpassage, die direkt am Bahnhofseingang in die Innenstadt führt. Also quasi ja eigentlich auch ein weiteres Eingangstor zur City. Was ist denn da?
Genau, also die Maximilianpassage, die gibt es jetzt seit etwa 10 Jahren. Vormals vielen vielleicht noch bekannt als das Bonner Loch.
Das sagt mir was.
Genau, ein nicht so schönes Eingangstor in die Stadt, was dann neu geplant worden ist und wo jetzt quasi das Maximilian Center sowohl oberirdisch als auch unterirdisch zu finden ist. Und das war aber auch tatsächlich in den Jahren danach ziemlich gebeutelt. Zum einen kam die Covid-Pandemie, was eben schwierig war für viele Innenstadtimmobilien, aber gerade auch die Maximilianpassage, und dann gab es eben noch einen Wasserschaden, der eben auch nochmal dazu führte, dass viele Geschäfte eben aus dieser Passage, die quasi die Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt ist, eben dazu geführt hat, dass viele Lokale leer stehen, teilweise auch immer noch leer stehen. Wir haben dort auch mittlerweile wieder eingeführt einen Dialog, wo wir mit den Eigentümern der Passage selber, aber auch angrenzenden Eigentümern wie die Deutsche Bahn, der Stadt, die Stadtwerke eben ins Gespräch kommen, um eben dort auch an diesem Problem des Leerstandes zu arbeiten. Man muss vielleicht noch dazu sagen, auch da haben wir das Problem, dass wir viele wohnungslose Personen vorfinden, die eben gerade in der Winterzeit diesen Unterschlupf sich suchen, weil sie dort weniger frieren, aber das hat natürlich auch den Nachteil, dass dort verschiedene Aufenthaltsqualitätsmerkmale drunter leiden und das auch dazu führt, dass viele davon abgeschreckt sind, dort einen Laden zu eröffnen. Aber insgesamt sind wir dort eben auch auf einem guten Weg, weil wir eben diesen Dialog jetzt wieder eingeführt haben. Wir wollen dort schauen, was kann man für die Szene tun. Wir wollen dort in die Nähe Toilettenanlagen bringen. Wir wollen aber eben auch schauen, dass wir die Attraktivität wieder steigern, indem eben die Ladenlokale nachbesetzt werden, dass man vielleicht auch zusätzlich den Gästen, die eben auf die Bahn warten, die Möglichkeit gibt, über digitale Anzeigen zu verfolgen, wann kommt denn die nächste Bahn und habe ich eventuell noch die Möglichkeit, mir schnell was zu essen zu holen, ein paar Drogerieartikel oder eben auch noch was zu snacken. Gastronomiekonzepte.
Muss nur noch die Bahn mitspielen und ihre Anzeige auch wirklich zuverlässig anzeigen.
Also könnt ihr da dann konkret etwas tun? Also habt ihr auch Lösungsvorschläge oder sagst du allein schon, wenn man drüber redet, dann, und ich meine, ihr habt nicht alles in der Hand.
Genau, also wir sind ja auch quasi nur in einem kleinen Part dort Eigentümer einer kleinen Unterführung.
Ah, okay.
Und das Maximilian Center selber wird durch eine Eigentümerschaft betrieben, und die haben ein Center Management jetzt auch eingeführt, die sich eben nochmal im Speziellen darum kümmern, und mit der Center Managerin sind wir im sehr, sehr guten Kontakt. Die hat sehr, sehr viele Ideen, die ich gerade auch genannt hatte, kommen teilweise auch von ihr. Und da sind wir eben gewillt als Stadt, da wo wir helfen und unterstützen können, das auch zu tun. Und ja, das ist eben das, was wir als Stadt tun können. Unterstützen, Kontakte suchen, diese weitertragen, aber eben selber in die Umsetzung gehen, das muss dann der Eigentümer bzw. das Centermanagement selber machen.
Könnt jetzt nicht Bon Orange regelmäßig dahin schicken und sagen, macht mal sauber. Also Sicherheit und Sauberkeit, die großen Themen. Und
ja, das ist ja
die langen
so.
Wege. Ne?
Ja.
Genau, genau. Also es gibt eben dadurch, dass sehr, sehr viele Eigentümerschaften in kleinen Parzellen dort zusammenarbeiten, eben auch jeder seinen eigenen Sicherheitsdienst hat, seinen eigenen Reinigungsservice hat. Und da sind wir auch dran, ob man da nicht eine Partnerschaft eingehen kann, was zum einen dann natürlich die Kosten senkt, weil nicht jeder seinen eigenen Service anbieten muss, sondern eben man sich das Ganze teilt und man eben auch gewillt ist, so besser zusammenzuarbeiten und ja, das, was vielleicht auch gar nicht so direkt auffällt, dann auch ja, zu geben.
Gibt es denn eine Hotline, sage ich mal, der Stadt Bonn, wo wirklich ansiedlungswillige Betriebe bei dir oder bei den Kollegen dann sagen, ich will einen neuen Laden aufmachen und dann könnt ihr sagen, Kaiserpassage, Maximilian Center etc.? Oder ist das in so einer größeren Stadt wie Bonn jetzt eher, dass das über einen Privaten dann geht?
Nee, tatsächlich haben wir ein Service Center Wirtschaft bei uns in der Wirtschaftsförderung auch mit integriert. Und dort können sich dann auch ansiedlungswillige Unternehmen melden, im Einzelhandel, Gastronomie, aber auch Bürobereich. Aber langfristig wollen wir das Ganze natürlich dann auch innerhalb von Leann anbieten.
Bevor wir noch aufs dritte Praxisbeispiel eingehen, hast du gerade ein Stichwort geliefert, das mich zu einer weiteren Frage führt, kurz. In der Bonner Innenstadt gibt es in einem ehemaligen Ladenlokal eine Miettoilette. Du hast nämlich gesagt, ihr wollt Toilettenanlagen da bauen. So, jetzt von manchen Leuten, die sagen, das ist ja wohl mal ein absolutes Armutszeugnis für eine Innenstadt. Andere Leute sagen, das ist voll schlau. Was sagst du als City Manager denn dazu? Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, ist das noch aktuell? Sind die noch da?
Genau, wir haben auf der Sternstraße, eine unserer Einkaufsstraßen, das Konzept von Sanifair. Und das war ein Pilotkonzept, was erstmalig in einer deutschen Innenstadt so durchgeführt worden ist.
Also kein Armutszeugnis für die Innenstadt, sondern ein Pilotprojekt.
Genau, genau. Und das wurde auch tatsächlich gut angenommen und wird auch immer noch gut angenommen. Und Sanifair ist auch mittlerweile dabei, das Ganze in andere Städte zu erweitern. Also von daher war es dahingehend für die Betreiber definitiv von Vorteil, aber eben auch für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, weil sie eben dort für 1 Euro saubere Toiletten vorfinden. Man hat auch gerade für behindertengerechte Toiletten gesorgt, was ja auch immer ein Mangel ist in Innenstädten. Und dadurch ist es eben sehr von Vorteil und natürlich auch für den Eigentümer, weil direkt ein Vertrag über 10 Jahre abgeschlossen worden ist.
Okay.
Und das macht ja auch nicht mehr jeder Händler so. Von daher glaube ich eine Win-Win-Win-Situation.
Außer vielleicht für die Nachbarn.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht es mit der Lage aus? Ist es gut für die Lage oder ist es eher abwertend für die Lage?
Also ich sag mal so, jedes betriebene Konzept ist immer noch besser als ein Leerstand.
Das auf jeden Fall.
Und dementsprechend müssen wir da eben auch umdenken. Also wir werden nicht mehr Handel 1:1 durch Handel ersetzen können. Und dementsprechend braucht es auch immer wieder neue Konzepte, die in die Innenstädte kommen. Man merkt das ja auch oder man sieht das auch in Umfragen, dass die Leute weg vom Handel mehr zur Gastronomie hin wollen. Und dementsprechend müssen dort auch neue Konzepte hervorgebracht werden. Und wenn es vielleicht auch nur Gastronomiekonzepte sind, für sich etwas auf die Hand zu holen, dann hat man immer noch keine Toilette, die man aber vielleicht dann im Nachgang benötigt. Und dadurch ist es auch so ein Konzept wie Sanifair für eine Innenstadt etwas, was bedacht werden sollte.
Meine bescheidene persönliche Meinung ist allerdings, dass Städte schon dafür sorgen sollten, dass da Toilettenanlagen sind, wenn ich gehe ja in die Innenstadt, um Geld auszugeben. Ich kurbele die lokale Wirtschaft an, dann erwarte ich auch, dass es eine Toilettenmöglichkeit gibt. Aber egal, hier nicht meine persönliche Meinung, Podcast.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man ja auch dann bei Sanifair, ähnlich wie es bei den Rastanlagen ist, einen Wertgutschein zurückbekommt. Ja, und dieser kann auch in den umliegenden Geschäften dann eingelöst werden.
Ist nicht der Ort, um das Konzept zu analysieren und zu bewerten. Aber lass uns zum dritten Praxisbeispiel noch kommen. Der ehemalige Karstadt in der Poststraße ist ja Bonn auch betroffen gewesen, schon 2020, von einer der, ich weiß nicht wie vielen, Insolvenzwellen von Galeria Karstadt Kaufhof damals noch. Und der Karstadt hat zugemacht. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, tatsächlich.
Fragt sie ganz unschuldig, dabei weiß sie es natürlich ganz genau.
Ja, tatsächlich ein sehr, sehr positives Beispiel, weil wir da eben auch einen Eigentümer mit der Aachener Grundvermögen haben, die sehr engagiert sind und die auch ins Gespräch mit der Stadt gehen. Und was haben wir da jetzt vorliegen? Wir haben im Untergeschoss einen Discounter als auch einen Drogeriemarkt. Im Erdgeschoss haben wir einen Floristen als auch dann einen über drei Etagen, also sprich Erdgeschoss, erste, zweite OG, einen Textiler. Und darüber werden letztendlich jetzt dann auch die Uni einziehen, weil die auch quasi die nächsten 10 Jahre hoffentlich, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, das Hauptgebäude der Uni sanieren müssen und dementsprechend auch auf Ausweichmöglichkeiten zurückgreifen müssen. Und da waren wir eben auch sehr gewillt, dass diese in der Stadt bleiben, weil natürlich auch die Studierenden für Frequenz sorgen. Und dementsprechend haben wir da den Vorteil gehabt, dass wir eben im dritten OG dann einen Hörsaal und weitere Räume der Uni zur Verfügung stellen können. Und im vierten und fünften OG erfolgt dann das Dienstleistungszentrum der Stadt Bonn, weil wir eben auch in den nächsten Jahren aus unserem schönen oder weniger schönen Stadthaus, das ist Ansichtssache, ausziehen müssen, weil das auch kernsaniert wird. Genau. Und da wollten wir eben auch schauen, dass wir gerade passantenfrequenzträchtige Dienstleistungen eben auch in der City bleiben. Zum einen, um der Bürgerschaft das Ganze einfacher zu machen, als auch eben, um die Passantenfrequenzen weiter aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend haben wir da jetzt in der Poststraße ein sehr schönes Beispiel für eine Mixed-Use-Objekt.
Ja, Pek und Kloppenburg hat eröffnet, ich glaube 2022 im Juni, wenn es mich nicht alles täuscht. Und bis 2027 sollen dann auch die Uni und die Stadt Bonn eingezogen sein. Ja. Du hast eine Sache, haben wir vergessen, nämlich auch noch ein Café im Erdgeschoss. Also Gastronomie gibt es auch noch. Also, genau. Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, das Gebäude liegt ja zwischen Hauptbahnhof und dann Marktplatz, Münsterplatz. Also ist das Einfallstor der Stadt. Aber man hat schon auch in den Daten gesehen in der Vergangenheit, dass oder auch an dem Zustand der Poststraße, dass ja während des Umbaus sich, sage ich mal, auch drumherum gegenüber neue Geschäfte schwer getan haben. Und jetzt mit der Eröffnung kommen da auch wieder neue Geschäfte hin, die neue Konzepte, die halt insgesamt die Poststraße wieder sehr, sehr lebendig machen. Und wenn ihr natürlich da zukünftig dann auch dran seid, dann...
Ja, wir haben tatsächlich jetzt auch seit November letzten Jahres ein prestigeträchtiges Bonner Unternehmen, Haribo, in der Poststraße
sitzen. Stimmt, die sind auch dahin umgezogen.
Und du hast es schon angedeutet, die Daten, das sehen wir auch. Also wir haben ja von Highspeed die Passantenfrequenzen, die eben auch in der Poststraße gemessen werden. Und wir haben gemerkt, seit eben dort dieser Umbau stattgefunden hat, sind die Daten oder die Passantenfrequenzen in der Poststraße stetig gestiegen und ist jetzt quasi unsere Top-Straße derer drei, die wir messen, neben der Poststraße, die Sternstraße und die Remigiusstraße noch.
Ja, sehr schön. Daten sind sehr wichtig, um sie zu haben und sie zu interpretieren. Da muss man halt auch noch zu kommen. Vielleicht noch daran anschließend auch nochmal das Thema vitale Innenstädte. Was zieht ihr da raus? Was erwartet ihr da? Und wie kommt man dann wieder aus der Theorie wirklich in die Umsetzung, außer noch mehr darüber zu reden?
Genau, das schließt so ein bisschen den Kreis. Jetzt sind wir wieder zurück beim IFH, die ja die vitalen Innenstädte alle 2 Jahre durchführen. Und die Stadt Bonn macht dort auch seit 2014 mit leider einer Ausnahme 2024. Dort konnten wir es leider im Haushalt nicht realisieren. Aber das sind eben sehr wichtige Daten, weil diese eben Passantenbefragungen durchführen. Es ist Europas größte Passantenbefragung mit, ich glaube, knapp 70.000 Befragten. Alleine in Bonn haben wir immer um die 1.000 Befragungen. Und das macht natürlich zum einen über die lange Sicht gesehen Sinn, weil wir eben Vergleiche ziehen können. Wir können schauen, wird die Stadt besser bewertet? Haben wir irgendwo Defizite in verschiedenen Einzelbereichen? Natürlich auch über die Gesamtstadt gesehen. Aber eben auch die Möglichkeit zu schauen, ja, wo gibt es vereinzelt Punkte, die wirklich die Leute bewegen? Das waren jetzt in den Befragungen von 2024 über alle Städte gesehen, die Themen Leerstand und öffentliche Toiletten. Wir haben darüber gesprochen. jetzt in diesem Jahr, im Herbst diesen Jahres, sind wir dann auch wieder mit dabei. Da freuen wir uns auch sehr drauf und erhoffen uns dann auch wieder, ja, neue Zahlen, neue Erkenntnisse zu bekommen, um eben damit dann auch weiterzuarbeiten und die Stadt wieder weiterhin attraktiv zu gestalten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
Ja. Ich habe eine vorletzte Frage, denn mit Blick auf die Zeit müssen wir uns langsam dem Ende nähern, um auch nochmal den Schwenk von der Praxis in die Theorie zu machen, beziehungsweise das Ganze zu verbinden. Was unterschätzt die Beratungsbranche denn systematisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich so, diese praktische Arbeit. Also viele, die, so wie ich, vorher nie in der Praxis gearbeitet haben, die sehen immer nur, das müsste man oder das sollte man machen und das sind die Erkenntnisse aus den und den Daten. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, da hat man eben verschiedene Ansätze, die so nicht funktionieren. Man muss dann vielleicht doch nochmal eine Schleife drehen und das ist das, was in der Praxis dann den ausschlaggebenden Punkt gibt. Man muss vielleicht auch mal ganz anders denken als vielleicht in der Theorie. Und das macht es eben auch dann aus oder ist der Reiz in der Praxis eben, dass man dort nicht nur nach Vorschrift arbeitet, sondern eben auch mal out of the box denkt.
Du hast es ja auch gesagt, Prioritäten setzen, wenn man morgens anfängt und nicht weiß, was man den ganzen Tag über macht. Und dann geht es ja auch darum, dass Daten ja auch zwar eigentlich handfest sind, aber je nachdem, wer sie zu Rate zieht, IHK, Einzelhandelsverband, die Stadt Bonn, man trefflich darüber streiten kann.
Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch Daten, über die lässt sich nicht streiten, natürlich. Gerade sowas wie eben Passantenfrequenzen beziehungsweise Passantenbefragungen, da ist es eben so, dass man ja auf der einen Seite klar diejenigen hat, die in die Innenstadt kommen und die befragt. Auf der anderen Seite will man aber vielleicht auch wissen, was ist denn mit denen, die nicht mehr in die Innenstadt kommen und welche Gründe haben die, dass diese eben nicht mehr kommen. Und da gilt es eben dann auch weiter zu schauen. Ich glaube, das wird tatsächlich auch in der neuesten Befragung mit aufgenommen beim IFH. Müssen wir auch uns nochmal überlegen, inwieweit wir das mit aufnehmen für unsere Befragung, um dann eben auch zu erkennen, was braucht es noch.
Ja, alles klar.
Du bist ein halbes Jahr ungefähr im Amt als City Manager in Bonn. Wenn du jetzt mal überlegst, in den 15 Jahren, wenn du 15 Jahre City Manager der Stadt Bonn gewesen bist, was hat sich denn verändert in 15 Jahren? Wie hast du die perfekte Innenstadt in Bonn geschaffen? Hypothetisch.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, was ich da geschaffen habe, aber das lässt sich, glaube ich,
gemeinsam
schwer.
Gemeinsam mit den anderen
genau,
natürlich.
Mit den anderen, aber das lässt sich, glaube ich, schwer voraussagen.
Nein, es ist ja auch eine.
Was ich mir vielleicht wünschen würde, das ist natürlich eine attraktive Stadt, beziehungsweise eine attraktive Innenstadt, die einen gewissen Mix hat, vielleicht auch ganz klassisch zurück zu diesem Marktplatzprinzip kommt, dass man eben neben Handel auch Handwerk wieder in die Innenstadt bekommt, dass man Gastronomiekonzepte hat. Was sich definitiv fortsetzen wird, ist das Thema Digitalisierung, KI. Da müssen auch die Stakeholder vor Ort eben aktiv werden. Beratung wird, glaube ich, anders aussehen in 15 Jahren, weil eben sich auch die Zielgruppen ändern. Also wenn wir jetzt mal denken, in 15 Jahren die jungen Leute, die werden wahrscheinlich nicht mehr unbedingt immer das Gespräch zu einer Verkäuferin oder einem Verkäufer suchen wollen, sondern vielleicht auch mit einem Roboter sprechen wollen.
Perfekter Anschluss auf unsere März-Folge mit Sue Appleton zu KI in stationärem Einzelhandel und Innenstadt. Verlinken wir euch natürlich.
Genau, und dahingehend bin ich selber gespannt, wie es sich entwickeln wird. Aber klar, der Handel wird immer noch seine Leitfunktion haben, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie bisher. Aber auch andere Konzepte wie Gastroangebote, Kultur, Freizeit, das sind Themen, die, glaube ich, immer mehr auch in die Innenstädte drängen und wo es dran zu arbeiten gilt.
Da hast du ja noch was zu tun. Ne?
Gut. Auf jeden Fall.
Dann entlassen wir dich jetzt hiermit und schicken dich zurück nach Bonn, um da die Innenstadt aufzupäppeln.
Wunderbar.
Danke, dass du die Innenstadt kurz ruhen hast lassen und bei uns warst und mit uns über die Zukunft gesprochen hast. Ganz herzlichen Dank, Alex.
Danke dir und
danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst.
Tschüss.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.